weil heute sind die Kinder hier im Gottesdienst. Da sind noch zwei, hinten sind noch Kinder. Können alle nach vorne kommen. Ich habe nämlich eine Geschichte für euch. Ich will euch eine Geschichte erzählen. Und wenn wir die Geschichte fertig haben, dann hören wir den Bibeltext zur Predigt. Okay? Aber erst wollen wir die Geschichte hören. Und ihr müsst mir ein bisschen helfen bei der Geschichte, weil ich dann auch euch frage, was die wohl bedeutet, die Geschichte. Okay? Seid ihr da? Lasse, Anton? Hier vorne? Die beiden, ha, da waren sie schon auf dem richtigen Weg. Kehre um. Genau. Da kommt noch Thiago. Luise sehe ich noch da hinten. Komm her, Luise. Hier, komm. Komm, Luise. Hier. Das bin ich, die Stimme. Ich glaube, ich habe sie nicht so ermutigt zum Kommen. Ihr könnt auch noch ein bisschen näher kommen hier. Also die Geschichte, die ich heute habe, das ist eine Märchengeschichte. Mögt ihr Märchengeschichten? Einer schüttelt den Kopf, der andere... Ihr müsst näher rankommen hier, sonst muss ich immer so hin und her gehen wie so ein Fernsehprediger. Geht mal so ein bisschen... Kommt mal so ein bisschen näher, okay. So, ihr könnt mich sehen hier, ne? Also die Geschichte, die handelt, das ist ein schottisches Märchen. Und dieses schottische Märchen handelt von dem, was das Wichtigste ist. Also, es war einmal ein Hirtenjunge. Und was macht der Hirtenjunge? Der hütet, genau. Und was hütet der so normalerweise? Schafe. Warum sind das immer Schafe? Es gab... Können auch Kühe sein, ne? Oder Ziegen, ne? Was wollt ihr, dass es ist? Schafe. Ihr wollt bei Schafen bleiben, ist auch in Ordnung. Also dieser Hirtenjunge, der hütete die Schafe. Und die waren auf einer Weide und das war ein bergiges Land und da war auch eine Felswand in so einer Nische und da war er. Und wenn man so Schafe hütet, da hat man manchmal auch so, dass die dann am Fressen sind. Und dann guckte er so rum und der liebte die Natur. Der kannte die Blumen, der kannte die Bäume und die Pflanzen und der liebte das auch, Pflanzen zu sammeln und zu pressen und zu gucken, welche Pflanzen das sind. Und wenn seine Schafe mal so am Fressen waren, dann guckte er so rum, was er so finden konnte. Und auf einmal fällt sein Auge auf eine Blume, die hat er noch nie gesehen. Eine ganz tolle, bunte Blume. Aber so eine Blume hat er noch nie gesehen. Er kannte sich gut aus mit Blumen. Und er wusste auch, dass sein Vater sich noch besser auskannte mit Blumen. Und er wollte diese Blume, wollte er nun seinem Vater zeigen, weil er hatte keine Ahnung, was für eine Blume das ist. Ganz seltene und ganz schöne Blume. Ganz allein stand die da, so irgendwo in der Nähe der Felswand. Und da hat er sich gedacht, wie mache ich das am besten? Ich nehme die Blume mit. Und dann grub er sie aus, aber schön mit der Erde, weil der wollte die Blume ja erhalten, hat sie sozusagen mit dem Ballen rausgeholt. Und in dem Moment, wo er die Blume raushebt, da passiert ein dumpfes Grollen. Und er tritt ein paar Schritte zurück und auf einmal, vorher unsichtbar, wird in der Felswand eine Tür geöffnet. Das ist wie ein geheimer Mechanismus gewesen. Jetzt könnt ihr euch schon was denken, was da passiert ist. Diese Felswand geht auf. Und er guckt da rein, denkt sich, was da wohl drin ist. Also geht er da rein. Und wisst ihr, was drin ist natürlich? Dunkelheit erstmal, ja, aber da fällt ja das Licht rein, als sich seine Augen daran gewöhnt haben, als er sich eine Fackel und eine Taschenlampe geholt hat. Was sieht er? Natürlich sieht er einen Schatz. Mensch, wie könnte das anders sein? Aber nicht nur irgendeinen Schatz, sondern die Mutter aller Schätze. Er sieht Truhen voller Gold, Smaragde, Edelsteine, Rubine, Saphire, Diamanten, was du willst. Und er ist ja ein armer Hirtenjunge, der denkt sich, wow, das ist ja wie ein Lottogewinn. Der Jackpot, ne? Und er fängt an, alles sich, der guckt erstmal rum, was es alles so gibt und der ist total sprachlos und dann fängt er an, sich, die Blume liegt da in die Ecke ab, dann fängt er an, sich die Taschen voll zu stopfen, immer rein mit den Goldmünzen und mit den Edelsteinen und Geschmeide, alles, ne, bis alle Taschen voll sind. Und dann packt er sich den Arm voll, so so viel er überhaupt tragen kann. Und als er gerade rausgehen will, hört er eine Stimme, die sagt,
du hast das Wichtigste vergessen.
Da hat er gesagt, das Wichtigste habe ich vergessen. Dann legt er nochmal ab und guckt nochmal genauer hin und guckt genau und wühlt auch in den Schatztruhen bis ganz nach unten. Und tatsächlich, er findet noch größere Diamanten und noch einen viel fetteren Rubin und auch einen dickeren Goldbarren. Dachte sich, aha, das stimmt. Und jetzt mit dem schweren Zeug nimmt er auch alles, was er wieder packen kann, diese großen Sachen und geht wieder raus und wieder hört er die Stimme, die sagt,
du hast das Beste vergessen.
Sagt er, ja gut, wie was jetzt hier noch, ne? Ich habe alles durchsucht, das kann nicht stimmen. Und er geht raus. Und als er raus ist, schließt sich hinter ihm die Tür. Vorsicht. Und die Stimme sagt,
du hast das Beste vergessen.
Die Blume.
Richtig. Den Schlüssel zur Kammer. Und in seinen Händen, so die Legende, zerfallen alle seine Schätze zu Asche. Das ist brutal. Märchen sind brutal. Weil sie uns was sagen wollen. Nämlich das Allerbeste und das Allerwichtigste war der Schlüssel. Damit man wieder reinkommt und sich was abholen kann. Und heute in der Predigt, vielleicht könnt ihr ein bisschen aufpassen, da geht es um das Beste, was wir immer vergessen. Da geht es darum, dass wir mit Gott reden können. Ne? Zu Hause macht ihr das vielleicht. Bei uns, wenn wir morgens in die Schule fahren, dann beten wir, wenn wir nach Hause kommen. Oder abends mal am Bett wird gebetet. Und manchmal denken wir auch, ob wir das machen oder nicht. Aber das ist der Schlüssel für die guten Schätze in unserem Leben. Das vergessen wir manchmal. Das ist die Kindergeschichte heute gewesen. Und ihr könnt ja jetzt, wenn ihr Lust habt und Zeit und Stifte, mal so ein bisschen aufmalen dieses und mir das dann mal zeigen nachher. Der Hirtenjunge und wie er die Schätze da oder auch was auch immer ihr aus dieser Geschichte malen wollt. Die Blume würde mich auch interessieren, wie die wohl bei euch aussieht. Würdet ihr das machen, wer Lust hat? Gut. Ja, ist, wollen wir keinen Zwang hier aufkommen lassen. Ne? Gut, dann dürft ihr euch wieder hinsetzen. Und wir denken weiter darüber nach, aber außer Nathalie. Nathalie hat gesagt, sie liest heute den Bibeltext vor. Und Nathalie, ich halte dir das Mikro dazu. Okay? Also passt schön auf, ne? Wir müssen aber erstmal ansagen, wo der steht, weil manche möchten nämlich in der Bibel mitlesen. Der steht nämlich in Matthäus 7. Also nehmt mal eure Bibeln hervor. Ihr habt ja gehört, irgendwie liest die Bibel, ist so eine Aktion, ne? Wollen wir ja auch unterstützen. Nehmt ihr euer Bibelbuch raus und schlagt Matthäus auf. Ganz vorne im Neuen Testament, Kapitel 7, Vers 7. 7, Vers 7 bis 11. Ne? Okay? So, Nathalie, du bist bereit, oder? Bist du aufgeregt? Ne, überhaupt nicht. Du bist Profi.
Bittet Gott und er wird euch geben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Würde jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet, oder eine giftige Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten?
Sehr gut gelesen. Dafür kriegst du jetzt auch einen Applaus. Du kannst dich da hinsetzen. Ne? Ist ein schöner Text, oder? Habt ihr aufgepasst? Wer nicht aufgepasst hat, Matthäus 7, Vers 7. Könnt ihr nachlesen. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Mark Twain, bekannt für knackige Zitate, so wie Churchill. Als er einmal gefragt wurde, ob er nicht mit manchen Dingen, die in der Bibel stünden, auch Probleme hätte, ob er nicht manches auch ziemlich schwer zu verstehen fände, was in der Bibel steht. Und Mark Twain antwortete, ja, das stimmt.
Aber nicht die Dinge in der Bibel, die ich nicht verstehe, machen mir Sorgen, sondern die, die ich verstehe. Das ist tiefsinnig. So frage ich in dem Text, den wir gelesen haben, suchet und ihr werdet finden und so weiter. Gibt es eigentlich wenig nicht zu verstehen? Das ist eigentlich klare Aufforderungen, die uns da gegeben werden, klare Befehlsformen, die benutzt werden. Es ist eine klare Argumentation. Der Logiker würde sagen, das ist ein Argument vom Kleinen ins Große. A minori ad majus nennen sie das. Also wer schon hier das mit seinen Kindern macht, wie viel mehr dann der himmlische Vater? Das ist eine ganz klare, damals bekannte Struktur gewesen. So wie wenn wir sagen würden, wenn schon dem erbitterten Zweifler und Nörgler etwas gefällt, wie viel mehr dann dem Rest, der wohlgesonnen ist. Die verschiedenen Bibelübersetzungen haben diesem Abschnitt Überschriften gegeben. Ihr wisst ja, die Überschriften, die sind nicht Teil des überlieferten Textes, die werden gemacht der Einfachheit halber und dass man das wiederfindet. Und es ist interessant zu sehen, wie denn dann so die verschiedenen Bibelgesellschaften oder Übersetzer in ihren Übersetzungen diesen Abschnitt überschrieben haben. Da steht in der Lutherbibel von der Gebetserhörung bei diesem Abschnitt. Elberfelder sagt, zuversichtliches Beten, Kraft des Betens. Hoffnung für alle sagt, beten hilft. Gute Nachricht sagt, voll Vertrauen zu Gott beten. Ermutigung zum Gebet, Schlachter, und am kürzesten natürlich die Volksbibel, die sagt, beten funzt. Da habe ich mich gefragt, nachdem ich mich ein wenig mit diesem Text ihn ein wenig jongliert habe in mir drin, mich versucht habe zu inspirieren zu lassen, um auf das Thema von heute Morgen zurückzukommen, ob es hier wirklich um das Beten geht. Wir befinden uns hier ja in der Bergpredigt, Matthäus 7, Matthäus 5 beginnt das ja schon, diese Bergpredigt, und nur an einem Kapitel vorher hat Jesus schon sehr ausführlich über das Beten Unterweisung gegeben, eine Anleitung gegeben mit dem Vater Unser, ein Lehrgebet sozusagen. Und als erstes ist mir aufgefallen, in diesem Abschnitt geht es nicht um das Beten, sondern es geht um das Bitten. Es ist eine konzentrierte Sicht. Natürlich, wenn wir zu Gott beten, bitten wir auch meistens. Und natürlich ist es so, wenn wir Gott um etwas bitten, kann man das ein Gebet nennen. Von daher sind die Überschriften nicht verkehrt. Aber sie sind insofern irreführend, als dass sie den eigentlichen Kern hier nicht präzise beleuchten und sagen, es geht hier darum, Gott um etwas zu bitten. Und gezwungenermaßen, weil ich über diesen Text nachdenken wollte mit euch heute, habe ich mir ein wenig den Kopf darüber zerbrochen, diese Woche. Und mir sind ein paar Inspirationen zuteil geworden, die ich mit euch teilen möchte. Das erste habe ich euch schon gesagt, es geht heute nicht darum, über das Beten zu predigen, sondern über das Bitten. Nun gibt es beim Thema Bitten zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass wir Deutsche sind. Da werdet ihr jetzt nicht so drauf gekommen, ne? Damit will ich einfach nur sagen, wenn es in irgendeinem Heuhaufen irgendeine Nadel zu finden gibt, wir Deutsche finden sie, ja? Wenn es in irgendeinem Auge irgendeinen Splitter zu finden gibt, wir sehen ihn gleich. Wir sind ja bekannt so als Skeptiker und als zweifelnde Denker. Und bevor wir uns noch Freude gönnen über einen so verheißungsvollen und schönen Text, einfach nur froh sind und sagen, das setze ich jetzt in die Tat um, und das habe ich bei mir ja selber auch gemerkt, da habe ich auch dieses Erbe in mir, das Erste, was wir machen, ist problematisieren. Ja, wir sind ja erstmal skeptisch. Da sagen wir dann, jetzt sag du mal was, Prediger. Ich habe schon mal um was gebeten und das ist nicht gekommen. Ist jetzt nicht so eine große Überraschung, ne? Aber so würden wir jetzt als erstes an den Text rangehen. Und alle nicken zustimmend mit dem großen Fragezeichen über den Kopf, weil jeder von uns schon als Kind erfahren hat, dass wir um was gebeten haben und wir haben es nicht bekommen. Und weil jeder, der ein frommer Mensch ist und mit Gott in Beziehung steht, auch schon Gott um etwas gebeten hat und er hat es nicht bekommen. Und ich glaube, und deswegen sage ich, dass das ein typisch deutsches Problem ist, das kann man sich nämlich ergoogeln. Ja, ich mache das öfter bei meinen Predigten, dass ich den Abschnitt raussuche, Kommentare lese, mich ein bisschen einschieße auf diesen Text, was der zu bedeuten hat. Und dann lese ich auch mal bei Google, gibt es so viele Predigtdatenbanken und so. Dann gucke ich mal zu dem Text, was haben denn andere so gemacht. Könnte ja sein, dass irgendwie die Patrone von jemand anderem auch in meine Wumme passt, ne? Also, dass da was dabei ist, was ich benutzen kann. Dabei habe ich zum Beispiel die schöne schottische Legende gefunden für die Kinder. Und dabei habe ich aber auch Folgendes entdeckt. In Deutschland haben ja die großen Kirchen so einen Predigtzyklus. Ja? Über 3-4 Jahre wird immer vorgeschrieben, was an jedem Wochenende zu predigen ist. Muss man nicht machen, aber es sind so die berühmten Texte. Der hier kommt nicht dabei vor. Ne? Und dann habe ich im Amerikanischen, habe ich das gleiche nochmal auf Englisch versucht. Also im Deutschen, um das zu sagen, habe ich 2 Predigten darüber gefunden. Einmal Taufe, einmal Konfirmation. Da sind die Leute sowieso so guter Laune, da sind die überhaupt nicht skeptisch. Ne? Da kann man sowas schon mal bringen. Und im Englischen war das ganz anders. Ganz, ganz viele Predigten, auch anregend, teilweise auch problematisierend, zu diesem Text. Das ist das erste Problem. Das haben wir uns selber gemacht. Wir sind erstmal skeptisch. Da gibt es ein Problem. So positiv kann das hier nicht gemeint sein. Das funktioniert ja gar nicht. Das zweite Problem ist folgendes. Ich werde das mal erläutern anhand eines Erlebnisses. Als ich so 18 Jahre war, da war ich immer in Südfrankreich auf einem Bauernhof bei so einer Familie. Ein paar Leute von euch habe ich da ja schon mal hingezerrt auf einer Studienfahrt. Die kennen das auf dem Masperdue. Und ich weiß noch, als ich dort so arbeitete, das Jahr, das ich dort verbrachte, da kam mal ein besonders frommer Pilger vorbei. Es war immer ein gastfreundliches Haus und viele Christenmenschen zogen da ein und aus, blieben ein paar Monate. Es war ein tolles Erlebnis. Der Mann aber, der war so heilig, der sah schon so aus wie Jesus in diesen Maxwell-Büchern, ja? Der bewegte sich auch so wie in diesen Jesus-Filmen, den hättest du 1:1 da reinnehmen können. Der hatte auch so Jesus-Latschen an, so einen schönen Bart, eine Stimme so sanft, also wie ein warmer Pfirsich direkt reif vom Baum gepflückt. Ja. Und er bewegte sich wie in Zeitlupe, Besonnenheit und Bescheidenheit dünsteten aus jeder Pore seines vegan gestellten Körpers. Der war einfach, der stand morgens um 4 Uhr auf, um 3 Stunden zu beten. Kurzum, wir waren Teenies, wir fanden ihn nett, aber ein bisschen nervig. Aber wir waren natürlich auch beeindruckt davon, weil wir ihn dann eines Tages fragten, wie machst du das eigentlich, wenn du morgens 3 Stunden betest? Das war uns schleierhaft, wie man 3 Stunden beten kann. Und dann sagte er, heute Abend mache ich euch eine Stunde dazu. Sagten wir, okay, abends saßen wir mal zusammen, haben Andacht gemacht, dann erzählst du uns mal von deinem Gebetsleben. Wir waren gespannt. Also setzen wir uns abends hin und er hat uns erzählt, wie er das macht. Er sagt, in erster Linie muss man beim Beten danken. Danken kommt immer zu kurz. Es gibt so viel zu danken, wir glauben gar nicht, wofür wir alles danken können. Das fanden wir einleuchtend, das geht gleich rein so. Er sagt, er dankt zum Beispiel, wenn er betet, für seinen Körper. So als Thema. Kann auch ein anderes Thema nehmen, den Gemüsegarten oder das Feld oder irgendwas. Aber nehmen wir zum Beispiel seinen Körper. Dann fängt er an und dankt Gott für seinen kleinen Zeh. Und dankt Gott für seinen großen Zeh. Auf der linken Seite. Und dann auf der rechten Seite. Das ist ernst. Das hat er alles so erläutert und hat gesagt, so geht er also seinen ganzen Körper durch und versucht wirklich nichts zu vergessen, von unten bis in die letzte Haarspitze, und plötzlich war uns völlig klar, wie der Mann 3 Stunden beten konnte. Allerdings bewegte uns als Teenies fortan nur noch die Frage, welche Formulierungen er wohl so für den mittleren Teil seines Körpers gefunden haben mag, aber das ist halt so bei Teenagern. Und ein paar Jahre später hatte ich wieder eine ähnliche Begegnung, auch wieder mit einer sehr frommen Frau, die sagte, man solle Gott vielmehr loben. Loben sei eigentlich der Schlüssel zu allem. Ja? Wenn man lobe, dann erfüllen sich die Bitten von selber. Leuchtete mir auch ein. Dann erklärte sie, wofür sie Gott alles lobte. Das unterschied sich nicht großartig von der langen Liste des Dankers, den ich vorher kennengelernt hatte. Und ich fand das alles schon sehr bereichernd und da war viel Wahrheit drin. Auch wenn es am Ende ein Beten herunter an endlosen Listen war, Dingen und Gegebenheiten, weil man danken wollte um des Dankenwillens und loben um des Lobens willen. Das war alles gut und hilfreich. Aber ich habe dann gemerkt über die Jahre bis heute hin, es wurde immer still und heimlich auf dem Rücken des Bittens ausgetragen. Das Bitten, so die vorherrschende Meinung, haben wir doch sowieso immer drauf. Das machen wir doch sowieso ständig. Und Gott, so ist ein immer wiederkehrendes Bild, wahrscheinlich auch wahres Bild, sei ja keine Gebetserhörungsmaschine wie ein Kaffeeautomat, oben Gebet rein, unten Erhörung raus. Was wohl der Grund ist, warum wir diesen Text hier mit Skepsis betrachten, weil hier klingt das so ein bisschen so. Das ist ein langer Vorlauf. Aber diesen ersten Punkt möchte ich folgendermaßen zusammenfassen. Genauso wie Jesus es sagt. Jesus sagt ganz einfach, bittet Gott. Er sagt, Gott vielfach und mehrfach und hartnäckig und immer wieder und nachhaltig um etwas zu bitten, ist völlig in Ordnung. Und mehr noch als das, er fordert dazu auf. Habt kein schlechtes Gewissen oder fangt nicht an, den Prozentsatz von Bitten, Danken, Fürbitten und Loben gegeneinander auszuspielen, sondern wenn ihr was auf dem Herzen habt, dann bittet Gott. Macht das. Wir können Gott bitten, weil er gerne gibt. Und er gibt gerne, weil er uns von Herzen liebt. Das ist das Erste, was mir klar geworden ist, als ich diesen Text gelesen habe. Es ist nichts Schlimmes, man muss kein schlechtes Gewissen haben. Jesus fordert dazu auf. Jakobus später wird sogar sagen, ihr macht das viel zu wenig. Nochmal an den Text ran. Das Problem des Textes ist, das sagten wir ja, nicht der Text, sondern unser eigenes Erleben. Es kommt halt nicht immer alles so, wie es uns hier versprochen wird. Jesus scheint ja hier so eine Art Blankoscheck auszustellen. Bitte, dann wirst du auch empfangen. Die Verheißung lautet, der Bitter wird bekommen, der Sucher wird finden, dem Anklopfer wird aufgetan. Die Schwierigkeit an diesem Text ist, dass ja gar nicht präzisiert wird, worum gebeten wird, wonach gesucht wird und an welcher Tür angeklopft wird. Aber täuschen wir uns nicht, dass wir meinen, hier seien keine Bedingungen genannt. Wir dürfen uns gerne an den theologischen Grundsatz erinnern, den auch jeder Laie beherzigen sollte, dass kein Text irgendwie unter einer Käseglocke liegt, sondern immer ergänzt werden muss durch andere Texte zum gleichen Thema. Und da wissen wir von Jesus vom Neuen Testament einiges zu lernen und zu sagen, dass es sehr wohl Bedingungen für das Bitten gibt. Ja? Selbst im Vaterunser hat Jesus, bevor er mit dem Bitten um das täglich Brot begann, gesagt, dein Wille geschehe, wenn das vorher nicht ausgesprochen ist, als Bedingung, die ich eingehe, dann brauche ich gar nicht erst anfangen. Jesus sagt, dass es gut ist, wenn wir unsere Bitten vorher mit anderen abstimmen. Er sagt in Kapitel 18, wenn 2 unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten sollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Also Absprache, auch Rat suchen. Johannes spricht später in seinen Briefen vom Bitten und sagt, wenn ihr um etwas bittet nach seinem Willen, So erhört er uns. Also da wurde anscheinend schon nachgedacht über diese Worte Jesu. Und selbst wenn wir diese Texte nicht kennen, müssen wir nochmal zurückgehen an den Anfang unseres Abschnittes hier und sagen, aber hier werden doch auch Bedingungen genannt. Drei Bedingungen, um genau zu sein. Die Bedingungen lauten hier, bitten, suchen, anklopfen. Steht doch da. Über das Bitten haben wir ja gerade schon gesprochen. Ich glaube, die meisten unerhörten Gebete in meinem Leben sind die ich gar nicht gesprochen habe. Deswegen sagt ja Jesus, bittet einfach, bringt es vor Gott. Aber das Ganze ist ja mit Steigerung versehen. Die Steigerung heißt suchen und anklopfen. Das ist ja eine verschärfte Form sozusagen. So könnten wir sagen, bitten und suchen, das gehört ja eigentlich nicht zusammen. Warum soll jemand suchen, der auch bitten kann, ne? Dass er es findet? Warum soll ich suchen, wo meine Frau das Auto geparkt hat bei uns in der Straße, wenn ich sie darum bitten kann, mir zu sagen, wo das steht? Oder wenn ich auch runtergehen kann als frommer Mensch und sagen kann, Herr, mach, dass sie es vor der Tür geparkt hat. Was selten mal vorkommt. Und manchmal wird dieser Text auch etwas falsch übersetzt. Wer bittet, dem wird gegeben. Aber der griechische Wortlaut heißt genau genommen ein Imperativ, eine Befehlsform. Bittet, ihr sollt beten, ihr sollt suchen, ihr sollt anklopfen. Das ist eine Aufforderung. Nicht der, der das gerade nun mal machen muss aus irgendwelchen Umständen, dem wird das dann auch zuteil werden, sondern das ist eine Aufforderung. Die Bedingung für die Erfüllung der Verheißung ist unser ganzheitliches Engagement in der Sache. Nicht einfach nur mal so bitten. Wer wirklich nach einer Lösung für das Problem sucht, wir suchen nach Lösung, das ist ja ein Suchen, der bittet nicht nur, sondern der fängt an, nach Ansätzen zu gucken, links und rechts und vorne und hinten. Der ist aktiv dabei, der klopft an Türen an. Und darin liegt Segen. Daher sagt Jesus, sucht. Er erspart uns das nicht. Und das ist wichtig, weil wir immer wieder von Glaubensgeschwistern hören, die wie ein Wohlstandsfernsehprediger sagen, weil du Gottes Kind bist, sind diese Verheißungen an dir schon erfüllt, gelten dir und du musst sie einfach in Anspruch nehmen. Du musst nicht bitten, du musst nicht suchen, du musst nicht anklopfen, du musst nur nehmen. Und ich glaube, Jesus befreit uns mit diesen Worten von der Illusion der Selbstüberschätzung, denn um zu bitten, um zu suchen, müssen wir den Dunstkreis des eigenen Ego erst verlassen. Und das ist wichtig, um eine echte Beziehung zu Gott aufzunehmen. Und darum geht es in diesem Text. Und deswegen lautet die letzte Aufforderung, anklopfen. Ich weiß noch, als ich auf der Marienhöhe war, um mein Abitur dort zu machen, im Internat, da war das Anklopfen zu so einer Art nutzlosem Ritual verkommen. Ihr wisst, alle wohnen auf einem Gang und ständig muss man bei einem anderen rein und hier und da was leihen und wie das so ist. Sicher, wenn man jemand anderen besuchen wollte, dann wusste man noch im besten Falle, dass es höflich ist, vorher anzuklopfen, bevor man eintritt. Ja? Aber es war zu so einer Art Sport bei uns im jungen Internat geworden, dass zwischen dem Anklopfen und dem Hereinplatzen durch die Tür ungefähr eine Nanosekunde lag oder so. Ja? Das war immer klopf, zack. Ja? So ging das. Und wenn er gesagt hat, ey, kannst du nicht anklopfen? Ich habe geklopft. Das war eine leere Farce geworden. Und ich weiß noch, dass wenn ich da saß und dann stand auf einmal einer in der Tür, klopft, zack, dann empfand ich das irgendwie als respektlos. Jesus sagt, klopft an. Und wir wissen den Text aus der Offenbarung. Er selber, Jesus, unser Schöpfer, unser Heiland, dem sowieso alles gehört, der sich einfach nehmen könnte, was er wollte, er sagt selber von sich, in der Offenbarung, ich stehe an der Tür, ich klopfe an. Der platzt nicht einfach rein. Weil das Anklopfen die Möglichkeit gibt, eine menschliche Beziehung aufzubauen, eine Reaktion, auch wenn die noch erstmal sehr, sehr klein ist. Weil es demjenigen, der anklopft, die Möglichkeit gibt, das Wort hereinzuhören. Das ist schön. Man wird eingeladen, hereinzukommen. Eine Beziehung entsteht. Wenn Jesus sagt, klopft an, dann wird euch aufgetan, dann ist das auch ein Ausdruck von Respekt gegenüber Gott, den wir haben, wenn wir ihn bitten. Und er verspricht uns, dass er uns reinlässt. Wir waren bis jetzt noch an dem äußeren Kern dieses Abschnitts. Und jetzt fragen wir ja nach dem Inhalt, nach dem Kern der Aussage Jesu. Wir haben uns bislang außen befunden, haben mit Bitten uns beschäftigt, mit Suchen, mit Anklopfen, aber immer noch nicht beantwortet, worum sollen wir denn bitten, was sollen wir suchen, wo sollen wir anklopfen und was sollen wir dann erfahren? Das steht ja alles direkt nicht da und das ist ja das Problematische für uns. Aber Jesus gibt doch ein paar Beispiele selber, jetzt in der Folge in diesem Text. Er sagt, würde jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet oder eine giftige Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Und die Parallelstelle in Lukas 11 fügt noch ein drittes Beispiel hinzu. Ja, da sagt er, würde jemand seinem Sohn einen Skorpion geben statt einem Ei? Also nochmal genau hingeguckt. Die Beispiele, die Jesus gibt, wir müssen ja genau hingucken. Worum wird gebeten? Um Brot, um Fisch und um Ei. Okay? Das heißt, Grundnahrungsmittel. Echte Bedürfnisse von Menschen, von Kindern hier in diesem Fall. Das Kind bittet um Brot und nicht um eine vollelektrische, verzinkte, titangehärtete Brotschneidemaschine. Es bittet um einen Fisch und nicht um eine Carbon-Angelausrüstung. Es bittet um ein Ei und nicht um einen iPod. Das heißt, wenn Jesus bitten meint, dann präzisiert er das schon. Er sagt, ich meine damit nicht die Luxusabteilung. So dürfen wir in dem Bitten das sehen, was wir wirklich brauchen zum Leben. Damals waren das Grundnahrungsmittel. Das ist bis heute so. Da dürfen wir auch nicht vergessen, in welcher Situation wir uns hier befinden. Wir sind ja in der Bergpredigt. In der Bergpredigt spricht Jesus ja nicht direkt zu dem Volk, sondern nur indirekt. Er spricht zu den Jüngern. Ich habe euch das schon mal erläutert. Er spricht zu den Jüngern. Es ist Unterweisung der Jünger. Das Volk darf zuhören. Gerichtet ist es an die Jünger. Das heißt, es ist geistliche Unterweisung und wir müssen damit auch diese Beispielbitten geistlich verstehen. Gott will uns und unsere geistlichen Bedürfnisse und Bitten erhören. Das wird hier gesagt. Er will unsere geistliche Suche zum Erfolg bringen. Er möchte unser geistliches Anklopfen an Gottes Tür beantworten, indem er uns hereinbittet. Und warum? Jesus macht einen Kontrast. Ihr, die ihr doch eigentlich böse seid, steht es da, tut Gutes. Wie viel mehr Gott, der euer Vater ist, der keine dunkle Seite hat, der euch liebt. Wie viel mehr will der all eure Bedürfnisse, geistlich, auch leiblich, und nicht nur die, darüber hinaus auch stillen. Jetzt schnüren wir das zusammen. Mich begleitet oft ein Satz, der mir in einer wichtigen Situation fast nebensächlich gesagt wurde, aber der mich immer so begleitet und an bestimmten Situationen wiederkommt. Es war am Ende meines Zivildienstes und ich nahm mein Ablösegeld, was man damals bekam, wahrscheinlich heute auch noch, und schloss mich meinen Eltern an. Ich hatte mir fest vorgenommen, die ganze Summe in irgendeinem Urlaub zu verbraten. Meine Eltern gaben mir eine gute Gelegenheit dazu. Ein Freund hatte sie zu einem Urlaub nach Jamaika eingeladen und ich kaufte mir einfach ein Ticket davon, überlas den Rest der Finanzierung meinen Eltern und reiste mit in die Karibik. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich so weit wegfliegen konnte. Und das war mitten im Winter, über Weihnachten, Neujahr. Eisige Minusgrade und Schietwetter hier in Deutschland und dann Zwischenlandung irgendwo im Neufundland, minus 10 Grad und dann auf einmal die Ankunft in Montego Bay auf Jamaika. Du kommst raus und karibische Wärme und das war einfach fantastisch und wir wurden abgeholt von einem Freund meines Vaters und nachts lag ich dann, der hatte eine große Villa, da konnten wir drin Unterkunft bekommen und ich lag in meinem Bett und hörte Geräusche, die ich vorher noch nie gehört hatte und genoss einfach, sog diese neue, andere Welt wie in einem Traum in mich auf. Und morgens saßen wir dann am Frühstückstisch, die hatten lecker für uns gedeckt. Ich hielt irgendeine Frucht in den Händen, von der ich bis heute nicht weiß, was es war. Saß auf diesem Balkon, im Baum flatterten Papageien herum. Und unser Gastgeber sagte, so ein ganz frommer Mann, sagte, genieß euren Urlaub, Gott ist gut. Er ist gut zu euch. Ich gebe zu, dass es mir in diesem Moment nicht schwer fiel, das zu glauben. Und trotzdem bin ich erstaunt, wie dieser fast nebensächlich gesagte Satz dort sich bei mir so tief eingegraben hat, dass er in den vielen Momenten, wo ich nicht in der Karibik war, wo es mir nicht gut geht und wo ich das ganz andere Umstände hatte, immer an diesen Satz denken musste. Ist doch erstaunlich. Musste immer daran denken, dass Gott es gut mit uns meint und dass ich das damals gelernt habe. Und deswegen habe ich gedacht, das lerne ich hier draus. Ich bitte ein wenig weiter, ich suche ein wenig stärker, ich klopfe ein wenig lauter. Am Ende sagt Jesus, das Gute wird euch Gott geben. Was ist denn das Gute? Ist es der Wohlstand? Ist es mein Karibikurlaub? Lecker Essen in der Hand? Oder sind es die geistlichen Grundbedürfnisse, von denen wir leben, unsere Seele sich von nährt? Es gibt eine Lösung dazu. Ich hatte es eben schon angesprochen. Der Lukas, der Kollege von Matthäus, der gibt das anders wieder in seiner Darstellung dieses Berichts. Bei ihm sagt Jesus nämlich Folgendes. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Das ist das Gute. Ich lade euch ein, dass wir um diesen Heiligen Geist bitten, suchen, bei Gott danach anklopfen. Ich lade euch ein, dass wir in diesem Jahr die Erfahrungen austauschen, wie Gott diese Verheißungen in unserem Leben wahr macht. Gott zu erfahren und darüber zu reden. Amen.